Losgelassen, der Podcast über Aufbruch, Begegnung und ein Jahr, das den Blick auf die Welt verändert. Heute ist Oskar Pfister bei uns zu Gast. Er war von 2019 bis 2020 in Papua-Neuguinea und dort im Bereich der Jugendarbeit tätig. Schön, dass ihr da seid und zuhört. Oskar, schön, dass du da bist.
Schön, dass ich da sein darf.
Was beschäftigt dich zurzeit? Was machst du gerade?
Ich schreibe gerade eine Hausarbeit für mein Studium und die beschäftigt mich Tag ein, Tag aus. Und ich bin ganz froh, da kurz rauszukommen.
Schön. Und ja, wir reisen ja heute ein bisschen zurück in der Zeit, ne? Genau 7 Jahre zurück. Vor 7 Jahren hast du ja ein freiwilliges internationales Jahr mit uns gemacht. Und wenn du an dein Freiwilligenjahr denkst, wie tief musst du da jetzt in deinem Gedächtnis graben?
Überhaupt nicht tief, würde ich sagen. Dadurch, dass ich jetzt auch nochmal dort war, ja, Papua-Neuguinea ist immer in meinem Kopf. Also fast täglich eigentlich denke ich da dran und der Freiwilligendienst war so die erste Begegnung mit dem Land.
Mhm. Schön, ja, dann freue ich mich, wenn du uns heute an ein paar Orte mitnimmst und Begegnungen, ja, Menschen, die dich da geprägt haben vielleicht auch. Und wenn du jetzt das ja in einem Gefühl beschreiben solltest, was wäre das für ein Gefühl?
Also es ist ganz viel Aufregung. Ich war sehr, sehr aufgeregt, als ich geflogen bin. Ich war auch in der Vorbereitung schon sehr aufgeregt. Und dann, ja, Freundschaft ist kein Gefühl, aber Freude darüber, Leute kennenzulernen, bei Leuten anzukommen. Ich habe mich sehr schnell sehr zu Hause gefühlt. Es war immer noch aufregend, aber dann anders aufregend. Ja, ein Zuhause ankommen, viel erleben und ja, ganz starke Erinnerungen einfach auch, ja.
Und jetzt hast du gesagt, du warst auch schon in der Vorbereitung sehr aufgeregt. Mhm. Aber was hat dich denn dann überhaupt dazu bewegt, auch ja diesen Schritt zu gehen? Manchmal ist ja Aufregung auch eher so ein blockierendes Gefühl oder weiß nicht, wie du das siehst.
Also ich bin jemand, der Entscheidungen nicht so gut treffen kann und darum die dann so nach Bauchgefühl mal so macht und wenn dann man da drin ist, dann mache ich so. Also es war eher auch so ein Ausprobieren, weil mir eine Freundin Mission eine Welt empfohlen hat und ich mich beworben habe und dann habe ich eine Stelle angeboten bekommen und das hat sich dann gut angefühlt und dann habe ich es gemacht. Und dann habe ich erst im Nachhinein die Aufregung realisiert, was ich da jetzt eingehe in der Vorbereitung und habe mir aber gedacht, ja, die positiven Gefühle überwiegen.
Das heißt, du hast unterschrieben und dann hinterher ist dir klar geworden, was mache ich hier eigentlich?
Ich habe die Nachricht bekommen, dass ich eine Stelle angeboten bekomme. Mhm. Und da war erst so sehr, sehr positiv. Und beim Unterschreiben ist dann, glaube ich, schon, wird einem nochmal klar, die Verbindlichkeit, die man eingeht. Also da war dann schon noch Aufregung dabei. Aber ja, ich habe dann nach dem Bauch entschieden, dass ich da Lust drauf habe, dass ich das interessant finde und dass ich mich auch gut aufgehoben gefühlt habe jetzt bei der Organisation und Lust hatte auf das Land und die Organisation.
Und hattest du dich dann gezielt für Papua-Neuguinea beworben oder warst du ganz offen oder hattest du dich für ein anderes Land beworben?
Ich war ganz offen. Ich hatte Papua-Neuguinea eher wenig im Kopf, als ich mich beworben hatte. Ich hatte das eigentlich nicht auf dem Schirm, sagen wir so. Also die Freundin, die mir das empfohlen hatte, die war in Costa Rica und ich wusste aber, dass Lateinamerika eher nicht so, also außer Mission einer Welt sagt, dass es klappt besonders gut mit mir und Lateinamerika, aber ich kann kein Spanisch und da wusste ich, dass ich also eher in ein Land komme, wo ich entweder Kiswahili oder Tokbisin lernen werde. Dann dachte ich ehrlicherweise bei der Bewerbung eher an afrikanische Länder und konnte mich dann sehr gut mit Papua-Neuguinea anfreunden.
Und über Papua-Neuguinea werden wir später noch sprechen. Wie hat denn damals in dieser Zeit der Entscheidung dein Umfeld darauf reagiert?
Da muss ich jetzt überlegen, weil ich natürlich sehr im Tunnel war. Aber ich würde sagen, meine Eltern fanden es total spannend und haben mich immer da unterstützt. Also sie haben das ja auch von Beginn an mitbekommen und fanden das ein gutes Vorhaben, wussten irgendwie auch, dass ich da ja auch mit einer Organisation unterwegs ist, die mich gut betreut und wo ich auch einen Platz habe. Und Papua-Neuguinea war für die total unbekannt. Die wussten gar nicht, worauf sie sich einlassen oder worauf ich mich einlasse eigentlich. Und die haben gefragt, ob ich das will. Und da habe ich gesagt, ja. Und dann haben sie das auch unterstützt. Und in der Schule, da fanden es viele, glaube ich, sehr krass, war oft so ein Wort, was ich gehört habe, was ich dann selber gar nicht so verstehen konnte. Weil ich für mich, dann war das so mein Weg und ich fand es interessant und habe mich ein bisschen informiert und hatte da Lust drauf. Und mir war diese Sensations Begeisterung ein bisschen fremd von anderen Leuten, die so das so als was ganz Besonderes empfunden haben. Und ich fand es was Besonderes, aber nicht so sensationsmäßig. Genau. Finde das auch nach wie vor bei dem Land, also du hast gesagt, wir sprechen noch über Papua-Neuguinea, aber das, die Reaktion ist auch oft so was sehr Sensationslüsternes, wenn man dieses Land nennt. Und dabei ist es auch einfach ein Land in einer Region in der Welt, wie jeder andere auch.
Mhm. Ja, das ist spannend. Lass uns da gerne nochmal drüber sprechen. Vielleicht passt es auch ein bisschen zu der nächsten Frage, ob du dich noch erinnern kannst, wovor du denn auch Respekt oder Angst hattest. Und haben da zum Beispiel auch die Reaktionen dann mit dieser Sensation, so krass, Papua-Neuguinea, hat das vielleicht auch dazu geführt? Oder du hast ja gesagt, du konntest es auch eher nicht so nachvollziehen, aber gab es irgendwas, wovor du Respekt oder Angst hattest?
Ja, schon auch. Einfach das sehr weit weg sein an einem Ort, wo die Sprache anders funktioniert, kulturelle Dinge anders funktionieren. Ich war auch selber schon mal im Ausland vorher mit der Schule, mit dem Praktikum und hatte auch Heimweh-Erfahrungen gemacht. Und dafür hatte ich auch Angst, dass das wiederkommt und mich dann so blockiert. Ja, und natürlich so dieses Allgemeine, wie ist das mit Sicherheit, wie ist das mit Gesundheit? Aber da war ich dann auch eher unternehmungslustig und das hat mich nicht so sehr geschreckt. Da musste ich eher viel den anderen erklären, dass das schon irgendwie wird und dass die Leute dort ja auch leben und dass ich auch gut versorgt bin. Und da auch ein Privileg mitnehme, wenn ich dort bin, gut versorgt zu sein. Aber ich hatte ein bisschen Angst vor Heimweh, ehrlicherweise, ja.
Und wenn wir jetzt zurückgehen zu dem Moment des Abfluges, also nimm uns mal dahin zurück. Du warst jetzt in der Vorbereitung, du hast gesagt, du warst aufgeregt, aber auch irgendwie so positiv aufgeregt. Nimm uns mal mit an den Morgen des Aufwachens vor deinem Abflug und dann hin zum Flughafen.
Ich habe das noch relativ gut in Erinnerung. Es war ein aufregender Tag, aber irgendwie auch ein cooler Tag. Oder im Nachhinein betrachtet haben wir auch wieder alles richtig gemacht. Wir hatten auch extra auf einen Inlandsflug verzichtet. Und ich bin von Frankfurt aus geflogen und mit der Bahn hingefahren. Und meine Eltern haben mich nur in München an den Hauptbahnhof gebracht. Die sind nicht mit an den Flughafen. Und das war super für mich, weil da hatten wir eine schöne Verabschiedung. Ja, haben auch so ein bisschen geweint und so. Das war aber dann, hatte seinen Ort so am Hauptbahnhof und am Flughafen konnte ich dann funktionieren und konnte irgendwie die Reise organisieren und den Check-in und so. Das war dann angenehm, ja. Wir hatten dann auch so einen Transfer in Manila, der nicht funktioniert hatte. Da mussten wir dann einreisen, obwohl wir kein Visum hatten. Und es war dann sehr aufregend, aber man ist dann so im Tunnel und funktioniert. Und wir waren dann plötzlich da und es hat dann alles so geklappt. Aber ich war sehr aufgeregt und ja, auch auf eine Art dann so hektisch und unternehmungslustig. Da war dann gar nicht so viel Zeit für Abschied und so.
Und du hast jetzt gesagt, wir, das heißt, du warst nicht alleine?
Ja, wir waren von Mission eine Welt, waren wir drei Freiwillige und noch zwei Freiwillige aus der Nordkirche. Die sind aber anders geflogen, die sind von Hamburg aus geflogen und dann auch über Singapur und nicht über Manila. Die hatten wir in Dubai dann kurz getroffen. Und wir waren zu viert sogar unterwegs, weil es war noch ein Handlungsfeldpraktikant auch dabei. Von Mission in der Welt, der mit uns zusammengeflogen ist. Und wir sind nach Goroka geflogen erst und haben dort eine Einführungswoche gehabt gemeinsam und auch nochmal einen Tokbisin-Intensivkurs und sind dann an unsere Einsatzstellen runtergefahren. Ich bin dann nach Leh mit dem Auto runtergefahren.
Wie waren dann die ersten Tage für dich? Also du hast jetzt von dem Sprachkurs schon erzählt. Wer hat dich abgeholt oder wer hat euch abgeholt am Flughafen? Und ja, wo bist du dann angekommen? Wo seid ihr angekommen? Wie war das?
Also wir wurden abgeholt von unserem Mentor Martin. Und da war auch schon unser Sprachlehrer dabei, Moses. Sind dann auch nach Hause zu Martin und seiner Frau Regine. Und das war total schön so. Von auch Menschen, die da schon immer leben oder schon lange leben, willkommen geheißen zu werden, bei denen ein bisschen anzukommen. Goroka hat ein sehr europäisches Klima, es ist oben in den Bergen. Es war ein gutes Ankommen und ich hatte dann irgendwann auch Lust, runter zu fahren nach Leh an die Küste. Aber es war ein gutes Ankommen. Ich hatte eine Lebensmittelvergiftung in den ersten Wochen. Also ich war wirklich auch eine Woche richtig ausgenockt. Und das werde ich auch nie vergessen. Sowas hatte ich noch nie und hatte ich auch nie wieder. Aber ja, auch das kann man aussitzen. Und dann ging es besser und ich war froh, wieder fit zu sein, als ich dann nach Leh runter bin. Weil dann ist natürlich nochmal in Leh das Klima ist ganz anders. Und
wie lange warst du da in Goroka?
Wir waren 2 Wochen in Goroka.
Und eine Woche davon warst du richtig krank.
Ja. Also so, ja, richtig, richtig krank. Lebensmittelvergiftung, also alles raus, einmal ausräumen. Und dann auch sehr schlapp und müde. Aber danach habe ich nie wieder darauf geachtet, was ich gegessen habe und getrunken habe und war, glaube ich, resistent.
Die erste Woche hatte ich resistent genau. gemacht. Aha, schön. Wie sah dann, als du dann in Lay angekommen bist, so ein normaler Tag für dich aus?
Ja, den normalen Tag gab es so nicht im Freiwilligendienst, weil ich an unterschiedlichen Stellen eingesetzt war. Also ich hatte dort so einen halben Bungalow. Es war sehr komfortabel, war eine kleine Wohnung. Und dort habe ich gelebt, auf dem Gelände von der Lutherischen Kirche. Die haben da so ihr Headquarter. Und da wohnen auch ganz viele andere Kirchenmitarbeitenden, also vor allem Locals. Die haben dort eben auch Housing für die Mitarbeitenden auf dem gleichen Gelände. Und es war sehr schön. Mit den Nachbarn war ich viel unterwegs und auch mit der Jugendministry dort. Und dann bin ich ins Büro gegangen, meistens in der Früh. Ich war an zwei Stellen so ein bisschen angesiedelt, die sich abgewechselt haben, weil das eine war die Jugendarbeit in dem Youth Office. Und dort habe ich dann eher so Projekte geplant. Da waren es vor allem Workshops, die wir auch dann im ganzen Land durchgeführt haben. Also wir haben dann eher Reisen geplant. Und im anderen Büro, das war das Project Office, das war eher Verwaltungsarbeit. Da war, wenn quasi lange kein Workshop geplant war, dann bin ich dort hingegangen und hatte quasi in Lay auch eine Arbeit tagsüber. Und ansonsten bin ich eben dann durch die Workshops viel gereist und im Land rumgekommen.
Was waren es für Workshops und wer hat daran teilgenommen?
Also es waren Jugendworkshops. Wir hatten zwei Typen von Workshop im Angebot und die konnten angefragt werden von Kirchengemeinden im ganzen Land und sollten wie so ein Booster für die Jugendarbeit wirken. Also das eine war ein Workshop mit Fokus auf Musik und das andere war ein allgemeinerer Workshop. Und das konnten die auch auswählen, was sie eher haben wollen. Und dementsprechend haben wir unser Team dann zusammengestellt. Also wir hatten auch Musiklehrer in Lay, die wir dann mitgenommen haben, einen Gitarren- und einen Keyboardlehrer. Und wenn der eher weitergefasst wurde, hatten wir zum Beispiel noch so eine Spielepädagogin dabei, die dann so Geländespiele und so gemacht haben. Und es war dann eine Woche lang und da durften dann alle teilnehmen, die sich als Jugend identifiziert haben. Es waren oft sehr ländliche und schlecht erschlossene Gemeinden, in die wir gefahren sind. Und für die war das natürlich dann auch cool, wenn dann aus der großen Stadt einfach ein Team kommt und so ein bisschen die Gemeindearbeit boostet. Also da kamen dann auch nicht nur Jugendliche, sondern kamen auch viele und waren neugierig. Aber der Fokus lag schon auf der Jugendarbeit, dass wir besonders für die was anbieten. Wir haben abends Chor gemacht und so ein bisschen auch Konzepte vorgestellt, wie man einen Jugendgottesdienst planen kann, Spiele planen kann. Genau.
Also die Workshops wurden gut angenommen und so hast du auch das ganze Land eigentlich auch bereist, oder?
Genau, also das ganze Land nicht, aber ich habe schon, also da bin ich total dankbar, dass ich unterschiedliche Regionen gesehen habe. Ich war auch einmal auf den Inseln in Rabaul und Kokopo und war im Hochland auch unterwegs und das ist schon einfach spannend, da zu sein. Also ich war sehr dankbar um diese Aufgabe und dann andererseits auch das Headquarter von der Kirche kennenzulernen. Also ich durfte ganz viel beobachten und ganz viel mitnehmen.
Mhm. Und kannst du uns mal so an einen Ort mitnehmen? Also wir, die dir jetzt zuhören, die meisten von uns waren noch nicht in Papua-Neuguinea. Welcher Ort, den ihr da besucht habt, ist so in deinem Kopf geblieben und vielleicht kannst du uns dahin mal mitnehmen.
Mhm. Ja, es sind ganz viele im Kopf geblieben. Jetzt muss ich einen aussuchen.
Du kannst auch zwei.
Also was schon auch ganz besonders war, weil ich auch da nur eine Woche war und es auch ganz anders ist als das Hauptland, ist auf den Inseln zu sein. Und da war ich eben in Kokopo waren wir. Also in Kokopo landet man mit dem Flieger und dann sind wir nach Rabaul gefahren. Und das ist diese Stadt, die unter dem Vulkan ist und die verschüttet wurde von dem Vulkan. Und das ist auch noch nicht so lang her. Und die alte Stadt Rabaul existiert aber noch, aber im Staub. Und die meisten Geschäfte und alles ist in Kokopo, aber wir waren in Rabaul. Und das ist total faszinierend, weil da überall noch dieser Staub liegt. Wir sind auf den Vulkan dann noch hoch. Und es war irgendwie eine ganz besondere Gegend. Die Sprachen sind nochmal ganz anders. Die Tänze und Kultursachen sind nochmal ganz anders als in Morobe, wo ich die meiste Zeit war. Und das fand ich sehr faszinierend. Und der Vulkan ist eben auch aktiv und da kommt man dann unten, bevor man ihn besteigt, waren so kleine Wasserpfützen, in denen man dann Eier kochen konnte. Also weil die so warm waren durch den Vulkan, ja. Das war faszinierend. Und die Straßen von Rabaul sind halt noch durch diesen Staub bedeckt. Und Rabaul ist relativ ausgestorben dafür, was für eine große Stadt es vorher war. Genau. Und Kokopo ist eben jetzt so die verlagerte Hauptstadt von New Britain. Das ist die große Insel. Das war sehr faszinierend. Und da war eben auch toll, weil da sind nicht viele Lutheraner auf den Inseln. Das ist eher katholisches Gebiet und darum war es für die Gemeinde toll, dass eine Gruppe aus Leh, was so die lutherische Hauptstadt ist, nicht die Hauptstadt des Landes, aber es ist so das Zentrum für die lutherischen Menschen in Papua-Neuguinea. Und die haben sich sehr gefreut, dass da jemand kam und sie wahrgenommen hat in der Diaspora. Also genau, habe mich auch an uns in Oberbayern erinnert.
Ja, die lutherische Diaspora.
Genau.
Mhm. Ja, schön, danke. Aber habt ihr dann wirklich auch ein Ei gekocht in dieser?
Ja.
Ach, und es hat funktioniert.
Es hat funktioniert. Kochendes Wasser.
Wow.
Es riecht auch so sehr schwefelig. Mhm. Ja. Ja, der Vulkan da in Rabaul ist faszinierend. Der raucht auch manchmal noch.
Und jetzt so von deiner Arbeit her, gab es da irgendwas, was dich auch überrascht hat?
Ja, also was einfach, aber das habe ich mir auch vorher schon gedacht, dass es einfach ganz anders funktioniert. Arbeiten und kirchliches Arbeiten und Planungen. Und mir war auch von vornherein klar, dass ich da meine Rolle eher so als Beobachter und Mädchen für alles und für den Austausch. Und vielleicht kann ich manchmal behilflich sein, aber ich bin ja auch total unwissend, wenn ich dort bin. Und habe schon auch gemerkt, Planungen funktionieren anders. Dinge werden viel schneller umgeplant. Es gibt Bedingungen, andere. Ja, Kirche funktioniert erstaunlicherweise manchmal ganz ähnlich wie in Bayern, weil es diese starken Verbindungen gibt. Also es wundert einen dann immer wieder im Hochland, wenn man irgendwo ist und plötzlich ein Posaunenchor im Gottesdienst auftaucht mit einem Heft in deutscher Sprache, die halt mal irgendwie da angekommen sind. Oder ja, auch die Liturgie ähnelt sehr dem, was wir machen. Aber es geht natürlich andere Verbindungen ein mit der lokalen Kultur und das ist spannend und toll zu sehen.
Wie war es für dich? Du kamst ja auch direkt nach der Schule in deinen Freiwilligendienst, ne?
Mhm, ja.
Wie war es dann für dich, plötzlich auch 40 Stunden zu arbeiten?
Ich habe nicht 40 Stunden gearbeitet, muss ich sagen. Es war natürlich ein anderes Arbeiten, wenn man jeden Morgen ins Büro geht in der Früh und nicht weiß, was passiert. Und es ist durchaus auch schon passiert, dass ich in der Früh ins Büro gegangen bin und dann wurde der Workshop irgendwie vorverlegt und es hieß, geh nochmal kurz zurück, hol deine Tasche und wir fahren jetzt mit dem Boot oder wir fliegen jetzt wohin. Dass man sich so dem vollständig hingibt, während Schule ja so sehr, man geht in der Früh hin und kommt am Nachmittag wieder zurück. Und es war schon anders, dass man sich einfach seiner Tätigkeit auch so ganz hingibt und auch nicht so richtig Planbarkeit hat. Ich habe mich nicht überarbeitet, sondern ich war immer verfügbar und habe immer Dinge unternommen. Und wenn wenig los war, habe ich selber mich engagiert in der lokalen Gemeinde. Das hat total Spaß gemacht und habe mit denen auch mal eine Reise gemacht. Das war auch nicht immer so einfach, die Workshops durchzuführen. Manchmal haben die Reisen dann auch nicht geklappt und dann wurde das nach hinten verschoben. Da gab es schon auch Phasen, in denen wir 2-3 Wochen gewartet haben darauf, dass wir reisen können, weil wir irgendwie für den Verkehrsmittel es nicht organisiert bekommen haben. Ja, also man muss viel Spontanität mitbringen. Ich glaube, es ist nicht vergleichbar mit einem 9-to-5-Job hier, auch von der Stundenzahl her und so, ja.
Und die Spontanität, hattest du die auch schon in Deutschland oder würdest du sagen, die hast du dort gelernt?
Ich bin kein spontaner Mensch, nach wie vor nicht und habe da aber viel Spontanität gelernt und auch gelernt, damit umzugehen, dass bestimmte Dinge nicht planbar sind und es war eine Challenge für mich und ich glaube, ohne Papua-Neuguinea wäre ich viel unspontaner. Also auf jeden Fall habe ich da gelernt, war ich vorher sicher nicht und bin ich auch nach wie vor manchmal nicht. Aber was so ein Hauptlearning ist, dass es dann trotzdem funktioniert. Also, dass die Dinge manchmal im Vorhinein, ich mir an den Kopf lange und dann sage, ja, ich bin hier der 18-jährige Gast. Ich mache jetzt so, wie es gemacht wird und dann funktioniert es am Ende. Und das ist ein cooles Learning zu sagen. Man kann auch einfach mal schauen, wie es wird und dann wird es gut.
Was waren so Momente, wo du an deine Grenzen gekommen bist? Und war das so ein Punkt, die Spontanität? Oder gab es noch andere? Was waren so die Herausforderungen auch in dem Jahr für dich?
Also herausfordernd war sicher die Spontanität. Auch so dieses Nicht-zu-wissen, was von mir verlangt wird, was passiert. Wenn ich in der Früh ins Büro gehe und wusste, da wird es schon was geben und wir werden was machen und wir werden was planen. Aber es war nie, ich wusste nie vorher, was ansteht. Und das war eine Herausforderung für mich, die mir, glaube ich, auch mich weitergebracht hat, mir geholfen hat. Das andere sind natürlich so kulturelle Herausforderungen, dass man irgendwo ist, wo die Sprache ganz anders ist. Man muss sich da erst einfinden. Die ersten Wochen waren da schon auch hart, würde ich sagen. Und dann auch, ja, wie Freundschaften funktionieren, wie Sicherheit funktioniert, wie Einkaufen funktionieren, wie Sicherheit funktioniert, Gesundheit. das waren schon auch die Gewalt, die man mitbekommt, das fordert einen schon persönlich heraus.
Mhm. Vielleicht kannst du uns mal mitnehmen zu einzelnen Punkten. Du hast jetzt die Freundschaft genannt, mhm, die Sicherheit, das, mhm, Einkaufen.
Also Freundschaft war für mich immer ein Thema, weil ich also der einzige junge Ausländer war dort. Es gab noch eine andere deutsche Person, es war aber ein älterer Herr. Darum war ich quasi in meinem sozialen Umfeld eigentlich nur unter Locals, unter Papua-New-Guineans und auch vielen Gleichaltrigen. Da habe ich schnell Anschluss gefunden und war mit denen viel unterwegs, war fast jeden Abend bei Leuten auch zu Hause zum Essen und in Jugendgottesdiensten einmal die Woche und so. Und da habe ich mich natürlich dann auch immer gefragt, wie vergleichbar das ist mit Freundschaften zu Hause, weil ich ja schon eine sehr besondere Rolle da habe. Ich falle wahnsinnig auf, ich bin der einzig Weiße. Was ist meine Attraktion auch? Vielleicht bin ich auch eine Attraktion auf eine Art, ist ja irgendwie auch in Ordnung. Aber das beschäftigt einen dann schon als junger Mensch, wenn man irgendwie, oder ich ja auch das Bedürfnis hatte nach Freundschaft und Bindung und dann da ja eine Distanz ist, weil auch klar ist, irgendwie irgendwann gehe ich wieder. Und es ist auch andererseits klar, dass ich Privilegien habe. Wenn ich jetzt Malaria beispielsweise bekomme, dann ist ganz klar, was passiert und dann kann ich da in eine Klinik und dann, und es ist dann bei meinen Freunden nicht so. Ich kann jederzeit in den Flieger steigen und nach Hause fliegen und die bekommen kein Schengen-Visum. Also die meisten meiner Freunde dort werden eben nie nach Europa kommen können. Ich habe dann sehr viel drüber nachgedacht, immer, was manchmal natürlich dann so eine ungezwungene Freundschaft auch trüben kann, wenn man immer darüber nachdenkt. Ja. Sicherheit und Gewalt ist natürlich ein Thema, vor allem in Leh auch, dadurch, dass es die zweitgrößte Stadt im Land ist und es schwierig ist, alleine draußen unterwegs zu sein als weiße Person. Jetzt hatte ich den Vorteil, dass ich Mann bin, dass ich da nochmal bestimmten Sicherheitsaspekten nicht ausgeliefert bin, bestimmten Gefahren, aber trotzdem ist es schwierig, alleine unterwegs. Ich musste eigentlich immer mit Jungs aus der Nachbarschaft rausgehen, aus dem Kirchengelände, was ich eben gerne gemacht habe. Ich wollte gerne raus und viel gemacht habe. Und man ist dann gewissermaßen ja auch abhängig von seinen Freunden, wenn man nur mit denen raus kann. Und kriegt dann halt draußen auch mit, wie Leute ja geschlagen werden. Manchmal wird auch geschossen. Und ich habe mich nie unsicher gefühlt, weil ich auch wusste, dass ich in einem guten Netz bin und dass ich auch keine dummen Dinge unternehme, sondern ja mit vernünftigen Leuten unterwegs bin und da auch nichts passiert. Ich hatte auch nie Angst. Aber es bleibt einem dann doch so ein Kloß im Hals, wenn man mitbekommt, wie irgendwie was passiert und dann auch Kinder darunter leiden oder irgendwo ein Kind was stiehlt und man dann mitbekommt, wie es dann so einen Mob gibt. Also kann einen dann schon beschäftigen.
Okay, das heißt, du warst dann mit deinen Freunden aus dem Campus, mhm, seid ihr dann auch rausgegangen. Mhm. In so einer Situation, wie seid ihr dann damit umgegangen?
Ja, sich fernhalten. Mhm, okay. Also ich habe natürlich zu Beginn da nicht so das Auge dafür gehabt, welche Situationen irgendwie ungut sind in der Stadt, mhm, wo es so eine Gemengelage geben könnte. Aber da hatten dann die Leute, mit denen ich unterwegs war, ein Auge dafür und haben dann halt gesagt, ja, wir gehen jetzt mal darüber, wir gehen jetzt mal in den Laden. Oder haben halt gesagt, ja, wir steigen jetzt schnell in den Bus. Irgendwie ist komische Stimmung hier. Mhm. Also so sich dem fernhalten. Ich hatte jetzt im Sommer, als ich eben nochmal da war, eine Situation, wo ich allein unterwegs war. Ich habe mich das jetzt im Sommer sehr viel öfter getraut und da saß ich im Bus und habe eben außen mitbekommen, wie jemand Steine auf den Bus geworfen hat, von außen auf eine Person, die im Bus saß. Und dann da hatte ich irgendwie keinen Ausweg. Da war ich sehr überfordert und wusste nicht genau, was machen. Und dann war ich dankbar, dass der Bus dann irgendwann losgefahren ist. Vielleicht hätten mich da Locals auch besser beraten, mhm, als ich selber. Aber ja, ist dann alles gut gegangen. Mhm.
Also das waren einfach sehr Grenzerfahrungen für dich, die du so davor noch nie gemacht hast.
Ja, ja.
Aber du hattest dann zum Glück deine Freunde, die dir geholfen haben, das auch ein bisschen einzuordnen oder?
Ja.
Also im Freiwilligendienst.
Genau, im Freiwilligendienst. Und ich hatte zur Einordnung auch immer, das war sehr gut, einen Mentor, der selber eben auch Deutscher war. Der hat zwar nicht in der Stadt gewohnt, sondern in Goruka, aber ich konnte den immer erreichen und so berichten und fragen, wie er das einschätzen würde. Dann habe ich gesagt, also ich würde eigentlich gerne das und das unternehmen, die und die würden mitkommen, der und der hat die und die Bedenken. Und dann konnte der mir ganz gut sagen, ja, lass mal lieber. Oder sagen, er hat gar kein Problem. Oder sagen, nimm lieber noch die Person mit. Genau, weil es einfach auch ein gutes, man kennt sich und hat ein gutes Netzwerk und dann können die Leute ganz gut einschätzen, was sinnvoll ist und was nicht. Und man ist dann auch nicht so unfrei, das klingt jetzt vielleicht so, aber ich habe viele Ausflüge unternommen. Mhm. Man muss halt gut planen.
Ja, Und du warst ja dann auch nicht alleine, ne?
Ich war nie alleine, wenn ich nicht alleine sein wollte. Also es war eher andersrum, dass die Schwierigkeit irgendwann im Freiwilligendienst in der Wohnung auch mal für sich zu sein und zu sagen, es ist jetzt erst früher Abend, aber ich will trotzdem schon mal. Also ich habe dann gesagt, ich gehe heute früh schlafen und vielleicht habe ich auch nur mit meinen Eltern telefoniert oder so, aber es ist schon, ich hatte kein Problem mit Einsamkeit.
Und jetzt von den Menschen, die dir begegnet sind, mit denen du zusammengearbeitet hast, mit denen du Zeit verbracht hast, gibt es da eine besondere Begegnung, die so heraussticht?
Es gibt mehrere, die rausstechen. Ich muss zurzeit sehr viel an einen Pastor denken. Naui Philipp, der hat auch mal hier 5 Jahre in Deutschland gearbeitet als Pfarrer, ist mittlerweile gestorben, ist in der Corona-Zeit gestorben, wahrscheinlich an Corona. Und bei dessen Familie war ich oft. Er hat auch einen Sohn im ähnlichen Alter gehabt oder hat, ist Rodney, mit dem ich gut befreundet war und bin. Und bei denen war ich viel und mit dem habe ich sehr viel auch so über Glauben, Theologie, Unterschiede zwischen Deutschland und Papua-Neuguinea gesprochen. Ich war oft abends bei denen. Er hat mir dann auch Yabim ein bisschen beigebracht, also die lokale Sprache, die es dort an der Küste in Morobe gibt. Und das war für mich eine Person, die mich auch total inspiriert hat und ich glaube auch mitunter zum Theologiestudium inspiriert hat. Und ich war jetzt sehr froh, dass ich sowohl Rodney als auch seine Frau, die Witwe Nancy, getroffen habe im Sommer. Und irgendwie, ich bin der Familie sehr verbunden und es war eine Person, die mich sehr geprägt hat.
Also eine Begegnung, die bleibt.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Er war auch Pastor dort in der Gemeinde, in der ich dann gewohnt habe. Also auch im Sonntagsgottesdienst, seine Predigten und irgendwie war der präsent, ja.
Schön. Gab es auch mal so sprachliche oder kulturelle Missverständnisse, die irgendwie vielleicht auch ein bisschen lustig waren am Ende oder peinlich oder dich irgendwie weitergebracht haben in irgendeiner Form oder...
Ja, es gab oft Missverständnisse. Wie lustig, ich weiß immer nicht. Lustig hatte ich es eher so auf eine leichte Art irgendwie, so wie hier auch. Ich fand die Missverständnisse schon eher oft, die haben mich lang beschäftigt und waren jetzt nicht so, dass ich da also drüber viel gelacht habe, weil ich schon versucht habe, nicht zu viel in Fettnäpfchen zu treten. Dann hat mich das schon auch ein bisschen zurückgeworfen manchmal, wenn ich gemerkt habe, oh, hier ist jetzt eine Barriere. Vor allem, wenn ich gemerkt habe, dass bestimmte Leute plötzlich nicht mehr so eng mit mir sein wollen und ich nicht verstanden habe, wieso. Und dann hat sich im Nachhinein einfach rausgestellt, dass es da halt intern was gab, was irgendwie dann dazu geführt hat, dass jetzt der Fokus woanders lag. Also irgendwie, da wurde dann gesagt, mach mal lieber nicht so viel mit dem Deutschen. Es gibt andere Dinge, die wichtiger sind. Und ich habe das dann nicht so mitbekommen. Es lief dann im Hintergrund.
Okay. Aber das hast du dann im Nachhinein erfahren?
Genau. Also wenn man dann halt mit anderen drüber redet oder ich habe es auch mal angesprochen bei einer Person. Und auch sowas ist zum Beispiel, das ist vielleicht ein bisschen lustig, aber ich habe, glaube ich, einige Leute damit überfordert, dass ich die Dinge direkt anspreche, was man dort nicht machen würde. Und dass dann aber ja die Leute trotzdem reagieren und trotzdem was sagen. Und das gibt manchmal komische Situationen. Mhm. Aber auch das habe ich irgendwann dann überlegt, ob das nicht vielleicht auch übergriffig ist. Oder ob ich mich vielleicht auch mehr an diese Konvention halten müssen, jetzt einfach nicht drüber zu reden.
Hast du dich dann auch verändert so in dem Jahr und hast Dinge anders angesprochen, oder?
Das ist ja auch wichtig, dass man sich anpasst. Und ich glaube, ich habe mich schon sehr angepasst, soweit ich das konnte. Also ich bin irgendwie, bestimmte Dinge kriegt man gar nicht los, aber das ist ja auch wichtig in diesem Freiwilligendienstprogramm, dass man lernt, sich auf eine andere, neue Kultur einzulassen. Und auch gegebenenfalls irgendwie Verhaltensweisen anzunehmen, die auch dem widersprechen, was man gelernt hat oder so. Aber bestimmte Normen muss man halt dann, also besonders was jetzt so das Geschlechterverhältnis oder so angeht, da geht es mir natürlich auch nach wie vor manchmal gegen den Strich. Aber als Gast hat man dort auch eine bestimmte Rolle. Man muss sich nicht verbiegen, man muss seine Meinung nicht verstecken, aber man hat sich auch an bestimmte Gepflogenheiten zu halten, erstmal im Verhalten.
Jetzt warst du ja während deinem freiwilligen Jahr nicht ein ganzes Jahr da, ne? Dein Abschied war dann sehr abrupt.
Ja.
Kannst du davon ein bisschen erzählen? Also du warst 19.
Genau, ich bin ja im Sommer 2019 ausgereist und dann zum Jahreswechsel kam ja so das Thema Covid auf. Ich habe das ehrlicherweise dort gar nicht so mitbekommen, ab wann es Thema wurde in Deutschland. Für uns wurde es sehr abrupt Thema im März 2020, als der internationale Reiseverkehr so zum Erliegen kam und dann Mission in der Welt, ich glaube auch in Absprache mit dem Auswärtigen Amt und das Weltwärtsprogramm und so, dann gemeinsam auch entschieden haben, es müssen jetzt alle zurückkommen. Ich war zwar kein Weltwärtsfreiwilliger, sondern IJFD war das Förderprogramm, aber auch da gab es sicher Vorgaben und das Vorgehen war dann, den letzten offiziellen Flug quasi zu nehmen, die standardmäßigen Reiseflüge, die es noch so gab. Dass ich mitbekommen habe, es wird Thema, dass sich jetzt was verändert durch Covid, bis ich sitze im Flieger, war keine ganze Woche. Weil in Papua-Neuguinea war Covid noch kein Thema im März. Das kam erst im Sommer, dass ich das mitbekommen habe von außen. Und dann bin ich ausgereist, relativ Hals über Kopf mit einem der letzten Flüge, dann über Singapur. Und das war schon schwierig für mich, aber ich will da jetzt auch nicht immer so in diese Opferrolle, weil es ist ja noch viel schwieriger für die Leute vor Ort. Natürlich, ich wäre gerne da geblieben und ich habe auch am Telefon noch gesagt, ich will nicht. Gibt es nicht irgendeine Möglichkeit, da zu bleiben? Und dann war die klare Kommunikation, nee, solange du mit uns unterwegs bist, fährst du jetzt heim. Es war kein schönes Gefühl, aber es war ein vollständiger Freiwilligendienst. Andere haben unter Covid sehr stark gelitten und auch später dann in Neuguinea. Ist dann sehr tragisch eigentlich gewesen, dass das Land dann ziemlich überrollt wurde von der Krankheit.
Also deswegen siehst du das auch als Privileg, dass du dann wieder nach Deutschland geflogen bist.
Und total. Also da wurde mir auch noch einmal bewusst, man kann noch so sehr tun, als würde man dazugehören. Man kann sich noch so sehr zu Hause fühlen. Am Ende des Tages ist man trotzdem mit seinen Privilegien dort. Und alleine als weiße Person ist für meine Gesundheit dort sehr viel mehr gesorgt. Und das ist, wurde einem in Covid nochmal bewusst. Und dass man sich da auch nichts vorspielen darf und so tun würde, als würde man dazugehören. Da verwischt man die Privilegien und auch die strukturellen Benachteiligungen, die die Menschen vor Ort auch wirklich erleben und unter denen sie leiden.
Jetzt bist du ja dann aber jetzt vor kurzem erst nochmal nach Papua-Neuguinea gereist. Du hast es ja immer wieder schon gesagt. Wie war das für dich und wie kam es dazu, dass du nochmal hingereist bist?
Also ich wollte immer nochmal hin und war aber klar, dass es nicht so einfach ist, weil es ein teurer, weiter Flug ist und es andersrum auch nicht so einfach ist, dort zu reisen. Und ich hatte darum immer die Idee, auch vielleicht nochmal mit Kirche dort was zu arbeiten oder ein Praktikum zu machen. Und da gibt es bei Mission eine Welt das tolle Angebot für Theologiestudierende, das Handlungsfeldpraktikum für 6 bis 8 Wochen in einer Partnerkirche zu machen. Also dieses Praktikum müssen wir sowieso machen in unserer Ausbildung. Aber andere gehen dafür in die Klinikseelsorge oder in die Gefängnisseelsorge und man kann es eben auch in einer Partnerkirche machen. Und dann habe ich mich ganz gezielt gemeldet bei Mission eine Welt und habe gefragt, ob denn da Papua-Neuguinea dazu gehört und ob es die Option gäbe, dass ich das dort nochmal machen kann. Und das, ja, war mein Jahreshighlight mitunter und habe mich riesig gefreut, dass es da das Privileg nochmal gibt, auch nochmal dort sein zu dürfen und nochmal in einer ganz anderen Rolle.
Und hast du dann aber Leute aus deinem Freiwilligendienst wieder getroffen? Du hast ja vorhin auch gesagt von der...
Ja, ich habe relativ viele wieder getroffen, mich auch vorher bei denen gemeldet gehabt, dass ich wiederkomme. Und das war sehr schön. Ich habe wieder in dem gleichen Bungalow gewohnt, zufällig. Ich hatte das nicht abgesprochen, aber kam da wieder unter. Und ja, schon am nächsten Tag haben Leute bei mir geklopft, die mich schon beobachtet hatten, als ich angekommen bin. Und es war total schön. Hat sich einiges verändert, auch im Land. Man merkt, dass auch Dinge sich zum Guten verändern. Es war schön, die Leute wiederzusehen. Und auch in anderen Lebensphasen, manche sind jetzt verheiratet und haben Kinder, war ein tolles Wiedersehen.
Wenn du jetzt so zurückblickst, kannst du sagen, was sich durch das Jahr in Papua-Neuguinea beziehungsweise die 7 Monate in dir verändert hat?
Ich glaube, ich habe mehr Weitblick bekommen, dass Dinge manchmal anders funktionieren können, als ich das dachte. Und so ein bisschen mehr Offenheit gegenüber ganz anderen Ansätzen und ja, auch Menschen mit ganz anderen Weltbildern. Dann habe ich eine totale Reiselust und Sehnsucht irgendwie gewonnen nach ja, anderen Weltregionen und eben besonders auch den Pazifik. Es ist mir irgendwie auch ein Anliegen geworden, so Papua-Neuguinea. Also ich erzähle gerne davon und ich finde es irgendwie auch wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, auch aufgrund der deutschen Kolonialgeschichte. Und meine Berufswahl hat es sicher auch total geprägt, dass ich da inspirierende Personen getroffen habe. Also eben nicht nur Pastor Navi, sondern auch meine Chefin in dem Büro dort in Leh, die so sich so engagiert hat für die Kirche und so gebrannt hat oder es immer noch tut und immer noch für die Kirche arbeitet. Und da wusste ich, dass ich das vielleicht auch machen will.
Mhm. Und hat sich dadurch dann auch dein Blick auf Deutschland nochmal verändert?
Auf jeden Fall. Die Privilegien, die wir hier haben, sind mir total klar geworden. Und damit auch so ein bisschen diese Überskandalisierung manchmal, wenn Dinge nicht funktionieren, weil vieles ja doch ganz gut funktioniert. Auch im kirchlichen Bereich zum Beispiel, diese Untergangsstimmung, wo andere Kirchen in anderen Weltregionen auch Schwierigkeiten haben und andere Schwierigkeiten haben und damit umgehen lernen. Also ich habe auch einen anderen Blick auf Kirche bekommen und auf Gesellschaft, wie es funktionieren kann, ja.
Was würdest du einer Person sagen, die über ein internationales Freiwilligenjahr nachdenkt?
Auf jeden Fall machen und einfach ausprobieren und aufs Bauchgefühl hören, also das auch ernst nehmen, wenn man irgendwie das Gefühl hat, vielleicht ist doch nichts für mich. Aber wenn es einen so kitzelt, dann dem nachgehen, weil in der Lebensphase ist, in der man ganz viel lernen kann und noch ganz viele Entscheidungen offen stehen und ja, man total viel geschenkt bekommt von den Leuten, denen man begegnet und neue Perspektiven und es auch einfach Spaß macht. Genau, und es ist ein Privileg, dass man da unterstützt wird, finanziell die Möglichkeiten hat, man wird sehr gut vorbereitet, man darf vielleicht eine neue Sprache lernen. Wann darf man das nochmal?
Wenn du jetzt nochmal auf dein Jahr schaust, gab es einen Moment, in dem du bewusst gemerkt hast, jetzt muss ich loslassen, jetzt geht es nicht mehr um Kontrolle, sondern um Vertrauen?
Ja, gab es sicher viele. Einer fällt mir ein, da waren wir mit dem Bus unterwegs, die Jugendgruppe aus Ley, mit der ich viel Gottesdienst gefeiert habe und ich, und wir waren unterwegs nach Merdeng, also eine lange Reise, 5-6 Stunden Busfahrt, und ich saß da einfach und wusste aber gar nicht, wo der Weg ist, wie es geht, und die Straße hat aufgehört und es war eine Schlammpiste und die Laune war gut im Bus, aber ich wusste, ich muss jetzt hier einfach vertrauen. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht so genau, wann wir ankommen werden und wohin es überhaupt geht und was wir machen und wie lange wir dort bleiben werden, wusste ich auch nicht. Aber ich hatte Leute um mich herum, denen ich vertraut habe und mit denen ich eine gute Zeit hatte, und irgendwann sind wir angekommen.
Da gehört ja auch dazu, dass man einen Punkt hat, an dem man merkt, hier bin ich nicht nur zu Besuch, hier gehöre ich richtig dazu. Den Eindruck hatte ich bei deinen Erzählungen, aber lässt sich so ein Moment überhaupt festmachen oder versteht man das erst im Rückblick?
Ich glaube, es gibt so Einzelmomente, die sich festmachen lassen. Also bei mir war es ganz stark diese Momente, wenn man zum Essen eingeladen wird abends. Und einem zu verstehen, jetzt ist es total bescheuert, dass du jetzt meinst, alleine kochen zu wollen. Also, sondern komm einfach bei uns vorbei. Vielleicht hast du ja auch noch eine Packung Reis dabei. Aber das waren so Momente, wo ich gemerkt habe, oh, irgendwie denken die an mich jetzt abends und wollen eigentlich, dass ich mit rüberkomme. Auch das Zweitere war, dass man erst im Nachhinein begreift, was einem dann fehlt.
Schön, wenn man in einem Zuhause eingeladen wird.
Ist ja auch ein Vertrauen von derer Seite, weil ich ja ganz anders aufgewachsen bin und irgendwie, ja, mich auch daneben benehmen könnte.
Jetzt gibt es auf der einen Seite das Ankommen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch immer Momente, in denen man sich fremd fühlt. Hattest du diese Momente? Was hat dir da geholfen, auch innerlich zu bleiben, auch wenn Zurückziehen vielleicht leichter gewesen wäre?
Ich glaube, was mich immer so ein bisschen wieder beruhigt hat oder auch dieses Gefühl der großen Andersartigkeit dann auch wieder reduziert hat, war, mit Gleichaltrigen Zeit zu verbringen und zu merken, das sind eigentlich die gleichen Themen, die bewegen, die haben auf die gleichen Dinge Lust wie ich, die reden über ähnliche Dinge wie ich. Und darum war das Zurückziehen, glaube ich, auch nie, also das ist vielleicht auch Typsache, aber für mich wäre das nie eine Lösung gewesen, wenn ich jetzt merke, ich fühle mich sehr unwohl. Hätte ich mich dann in mein Zimmer zurückgezogen, wäre es, glaube ich, schlimmer geworden. Sondern ich musste unter Menschen und merken, so krass ist die Andersartigkeit doch nicht. Und wir haben Dinge, die wir gemeinsam machen können. Und ich wusste auch, ich bin mit Kirche unterwegs. Also auch da haben wir den gleichen Nenner irgendwie. Die Leute sind freiwillig da, ich bin freiwillig da und wir engagieren uns für die gleichen Dinge. Ja, für Kirche und Glaube motiviert.
Also es war die Verbindung und das Vertrauen in diesem kirchlichen Bereich, in dem du einfach wusstest, dass du da gut aufgehoben bist und ihr seid gut miteinander unterwegs.
Genau, dass die Leute es ernst meinen. Also Kirche muss nicht heißen, dass es besonders gut organisiert ist, und Kirche muss auch nicht heißen, dass irgendwie alles besonders gut funktioniert, aber dass die Leute zumindest aus einem Grund da sind und einen auch in einer Gemeinsamkeit sofort wahrnehmen und wissen, der ist auch evangelisch-lutherisch, der ist auch Christ, der kommt auch aus einem Grund hierher.
Das sind ja auch Werte. Und wenn du an die Werte und Eigenschaften denkst, die dich durch dieses Jahr getragen haben, welche waren das noch und haben sie sich im Laufe der Zeit verändert oder vertieft?
Ich glaube, Werte und Normen sind so grundsätzlich immer wichtig gewesen, auf andere zuzugehen und mal zu gucken. Und so eine grundsätzliche Naivität und positives Menschenbild an den Tag zu legen, um wenn man Menschen begegnet. Das haben mir, glaube ich, auch meine Eltern sehr mitgegeben. Und es hat sich auch nochmal verstärkt, dass diese Herangehensweise erfolgreich sein kann. Und irgendwie, man merkt dann schon, wenn man Leuten nicht vertrauen kann. Das merkt man früh genug, wenn man darauf achtet. Und prinzipiell ist die Chance sehr groß, dass man vielen Leuten begegnet, die es gut mit einem meinen.
Du hast ja erzählt, dass du weiterhin zu den Menschen vor Ort Kontakt hast und dass es Erfahrungen gibt, die dich auch bis heute noch prägen. Gibt es irgendwas, was du hier noch unbedingt erzählen möchtest?
Jetzt habe ich schon ganz viel erzählt. Das möchte ich noch unbedingt erzählen. Ich glaube, was schon wichtig ist und für viele schwierig vorstellbar ist und vielleicht auch interessant für unseren Kontext hier in Deutschland, ist, wie gut man zusammen oder wie ich die Erfahrung gemacht habe, wie gut ich zusammen mit Leuten Gottesdienst feiern, singen, lachen, essen, kochen konnte, die doch auch ganz andere Weltbilder als ich haben und die ganz anders aufgewachsen sind als ich und dass das nicht unbedingt trennend sein muss. Und ohne diese Grenzen zu negieren, ohne zu negieren, dass ich weiß bin und die Person, die mir gegenüber ist, schwarz, ohne zu negieren, dass ich ein anderes Frauenbild mitbekommen habe in meinem Elternhaus als die Person, die mir gegenüber ist. Also so dieses, das nicht klein zu reden und trotzdem gemeinsam ja auch Spaß zu haben und Dinge zu unternehmen und dann Gemeinsamkeiten finden.
Der Abschied nach so einer intensiven Zeit kann ja sehr berühren. Gab es für dich Worte oder eine Geste, die dir besonders nahe gegangen sind und die dich auch bis heute begleiten?
Ja, also als ich jetzt dieses Jahr da war, da hat mich der Abschied fast noch mehr beschäftigt, weil es auch eine relativ kurze Zeit war, die ich dort war und vieles so wieder, Erinnerungen wieder hoch sind. Was mir da sehr geblieben hat und mich immer noch trägt, ist so der letzte Abend mit den Leuten aus der Gemeinde, in der ich gearbeitet habe und mir ein guter Freund dort auch ein Geschenk gemacht hat, was er selber gemacht hat, so ein Tapercloth, so ein aus Baumrinde, so ein Tuch, wofür ich hier gar keine Verwendung habe. Dort würde man es als Rock anziehen, aber da wusste ich irgendwie einfach, der hat bewusst was geschenkt, was er selber gemacht hat und was auch einen gewissen Wert für ihn hat. Und da war ich sehr berührt. Das habe ich jetzt in meinem Zimmer hängen und erinnere mich immer wieder dran.
Vielen Dank. Schön, dass du da warst, Oskar.
Danke für die Einladung.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.